Heute Morgen geht es darum, dass nur die Gnade Jesu wirklich Lebensgewinn bringt. Und wenn wir jetzt gerade gehört haben von den kleinen Füchsen, die im Weinberg umherschleichen und Unordnung bringen können, dann gibt es aber auch andere Dinge noch, nämlich eine gewisse Profilsucht, auch ein gewisses äußeres Wesen, das uns verführen kann und aus der Nähe Christi bringt. Und da mahnt der Apostel Paulus die Philipper, dass sie darauf Acht geben sollen. Wir sprachen ja gestern schon ein wenig darüber. Ich lese heute uns die Verse 4 bis 8a aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefes. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Soweit Gottes Wort. Es gibt also vermeintlich positiv aussehende Dinge, die uns dennoch von der Gemeinschaft mit Jesus Christus allein trennen wollen. Es gibt augenscheinlich positiv aussehende Dinge, die andere anerkennen, die sie vielleicht auch bei uns fördern wollen, die sie bei uns sehen wollen und die wir ihnen vielleicht auch gerne vorzeigen wollen und doch nicht auf dem Weg sich befinden der Förderung des Glaubens in dieser Welt mit dem Herrn. Es gibt einen falschen Gewinn durch ein vermeintlich positives äußeres Leben. Im Gegensatz zu dem richtigen Gewinn aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus selbst. Wir als Ehepaar, meine Frau und ich, wir haben das auch für uns immer so gesagt und auch gelernt. Man kann ja als Ehepaar immer aneinander geklettet sein in allen Dingen. Es ist gut so, wenn Eheleute zusammengehen. Aber wenn es um die Nachfolge Jesu geht, muss jeder seine eigene Beziehung haben. Meine Frau kann nicht über mich die Beziehung zum Herrn und ich nicht über sie. Jeder muss seine eigene Beziehung haben. Nur das ist Gewinn. Nicht, dass wir einander beobachten und kritisieren, sondern wir geben Freiraum, dass jeder seine eigene Beziehung pflegen kann. Und dadurch achten wir auch einander im Blick auf diese Beziehung. Dadurch lernen wir auch voneinander, weil wir sehen, was der Herr dem Einzelnen gegeben hat. Und das will der Apostel Paulus sagen, auch hier bei den Philippern: Passt auf, dass ihr den richtigen Gewinn erzielt. Nicht einen Gewinn über Menschen zu Gott, nicht einen Gewinn dadurch, dass ihr eine gewisse Form einnehmt, anderen Menschen zu gefallen und euch vielleicht in falscher Sicherheit zu wiegen, sondern Gewinn aus der persönlichen Beziehung mit Gott. Ich sage manchmal auch in der Gemeinde, dass wir als Gemeinde alles Individuen sind. Jeder Einzelne kommt zusammen mit dem anderen als solcher, der vorher Einzelgemeinschaft mit Christus hatte. Wir haben nicht als Gruppe Gemeinschaft mit Christus, sondern als Einzelner. Und wenn die Einzelnen die Gemeinschaft mit Christus haben, zusammenkommen, dann ergänzen sie sich zu einem größeren Werk, das geführt werden soll in dieser Welt. Jeder Einzelne hat Aufgaben bekommen und Gaben. Er braucht in Wahrheit für die einzelpersönlichen Aufgaben keine Gemeinde, keine Gruppe. Die darf er selber ausführen und durchführen durch die Gabe des Geistes. Aber es gibt Aufgaben, wo es mehr Mitarbeiter braucht. Und da werden die Gläubigen zusammengestellt zu einer Gruppe, um das größere Werk zu führen. Das ist dann Gemeinde. Aber das entbindet nicht Gemeinde von der Einzelbeziehung zu Jesus Christus. Eifer im Reich Gottes in der Nachfolge Jesu ist ja gut und soll auch immer wieder gefördert werden. Denn Jesus ist es wert, dass man sich im Dienst für ihn verzehrt und ihn dadurch auch ehrt. Der Apostel schrieb an die Galater auch im 4. Kapitel, Vers 18, Eifern ist ja gut, ist gut, wenn's immer da um das Gute geht. Aber die Frage ist, ist jeder Eifer wirklich um das Gute, was Gott will? Oder ist es nur um das Gute, was Menschen wollen? Eifern ist gut, wenn es um das Gute geht, das Gott will. Das heißt folgendermaßen so, wenn wir Menschen helfen wollen auf dem Weg des Glaubens, diesen Weg vielleicht erstmal zu finden oder anderen die Stolpersteine aus dem Weg nehmen wollen, dass sie eine freie Bahn zur Entscheidung für Jesus Christus haben. Das ist ja gut. Oder wenn wir Lasten anderer Geschwister mittragen wollen, damit sie nicht auf dem Weg des Glaubens stecken bleiben, stehen bleiben. Das ist ja gut. Aber es muss aus der persönlichen Beziehung mit Gott geschehen. Wir lesen von diesem guten Eifer in Galater 6. Zum Beispiel, wir kennen diese Stelle, Vers 1 und 2, wo es dann heißt, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, dann helft ihm wieder zurecht, helft ihm zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also ein guter Eifer, aufzupassen, dass es dem anderen auch gut geht. Oder im 1. Johannesbrief diese Aufforderung für den Nächsten zu beten. Es ist ein guter Eifer. Ich lese mal da im 5. Kapitel Vers 16 folgendes. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen zum Tode. Also fürbitte, wenn man etwas Negatives sieht, was dem anderen schaden könnte oder wo er sich selbst geschadet hat, dann dürfen wir für ihn beten, für ihn bitten, Herr, segne ihn, dass er wieder auf den Weg des Glaubens kommt. Segne ihn, dass er wieder gefestigt wird. Ja, allgemein heißt es ja im Matthäus 5, Vers 16, lasst euer Licht leuchten, andere sollen es sehen. Eifert schon darum, dass dieses Licht gesehen wird. Ja? Die Menschen sollen und dürfen an unseren guten Werken erkennen, dass diese aus Liebe zu Gott getan werden und aus der großen Dankbarkeit darüber, dass wir selber erlöst sind, dass wir entlastet worden sind von Schuld, von Anklage, von Sünde, von der Knechtschaft, Sünde tun zu müssen. Das sollen sie merken, dass wir in eine neue Freiheit gekommen werden. Aber, jetzt kommt dieses große Aber, wenn der Eifer so zu einer zentralen Rolle, auch im Blick auf die Beobachtung des Nächsten, geht's ihm gut, ich will für ihn beten, dass es besser geht, ja, oder ich will seine Lasten tragen, wenn dieser Eifer dazu führt, dass Christus nicht mehr das Zentrum bei mir bleibt, ist es kein Gewinn. Es ist ein schlechter Eifer. Man kann sich für den anderen aufarbeiten. Ja, man kann alles Mögliche arbeiten, helfen, tun und so weiter. Wenn aber dadurch mein individuelles Verhältnis zu Jesus Christus vernachlässigt wird und gestört wird, ist dieser Eifer falsch. Er ist kein Gewinn. Und darauf muss man achten. Christus muss immer das Zentrum bleiben. Denn in Jesus ist Gottes Zuwendung bestimmt und festgelegt. Nur in ihm. In ihm erhalten wir all das, was wir brauchen, zu einem gottseligen Wesen in dieser Welt. Wir erhalten es nicht durch den Eifer am Nächsten, den religiösen Eifer. Erhalten wir keine Zuwendung von Gott, sondern nur in Christus selbst. Dadurch muss diese Verbindung A und O Anfang und Ende sein, zentral. Und wie ich es sagte, auch in unserer Ehe zentral für jeden Ehepartner. Wir können einander nur dienen, wenn jeder zentral seine Verbindung zu Jesus hat. Und ich freue mich, wenn ich dann durch unsere etwas größere Wohnung gehe und komme dann aus der stillen Zeit und komme dann an dem Zimmer meiner Frau vorbei, dann höre ich sie, sie betet. Freue ich mich. Manchmal kriege ich sogar ein paar Worte mit von dem, was sie betet, denn sie betet ja laut. Und dann betet sie auch für mich. Freue ich mich, ja. Sie betet und ich sehe es. Sie hat die eigene Verbindung zum Herrn. Sie lässt sich dort beschenken. Und wenn wir uns dann gerade mal wieder in der Wohnung irgendwo treffen, treffen wir uns mit dieser inneren neuen Vorbereitung, die jeder Einzelne empfangen hat. Das ist dann Gewinn. Und da braucht man gar nicht viel Worte mehr machen, da schaut man sich an und dann ist alles paletti, alles klar. Und dann gehen wir getrost in den Tag hinein. Ja? Wenn der Eifer also zu einer zentralen Rolle des Gottesdienstes wird und Jesus dabei nicht mehr der ist, der den einzigen Ruhm bekommt und auch nicht mehr derjenige, der trennen darf zwischen falsch und richtig, der nicht mehr gefragt wird, was gut ist, dann ist dieser Eifer verwerflich. Denn nur in Christus erfahren wir, was Gott will, was er festgelegt hat, welche Kraftzufuhr er uns geben will. In ihm allein empfangen wir Reinheit, Heiligkeit, Seligkeit und ewigen Frieden. Allein nur in ihm. Dieses Wirken im Leben der Jünger Jesu musste ja schon am Anfang der Nachfolge auch den Aposteln gesagt werden. Ihnen wurde gezeigt, dass man nicht Frucht bringt, indem man versucht, einen Eifer an den Tag zu legen, um andere hineinzuziehen in diesen Eifer, den man sich selbst vorgemacht hat, sondern einfach nur in der Nachfolge Jesu bleibt. So musste Johannes, und das hat mich auch ein bisschen bewegt dabei, Johannes gemaßregelt werden. Von Johannes wissen wir, er war der Lieblingsjünger. Und da setzen wir einfach voraus, der hat alles verstanden. Ja, er liebte den Herrn, er war unterm Kreuz auch dabei. Aber selbst dieser Johannes musste zurechtgerückt werden. Deine Augen, deine Gedanken haben einen falschen Eifer. Lesen wir mal das, was der Herr Jesus sagt dort zu Johannes in Lukas 9. In Lukas 9, das war kurz nachdem auch die Verklärung auf dem Berg Tabor gewesen ist und der Herr dann auch sein Leiden und Sterben den Jüngern ankündigte. Danach gab es dann gleich ein Gerangel unter den Jüngern. Wer ist denn wohl der Beste? Wer ist der beste Eiferer? Wer ist vorne dran? Da musste der Herr dann sagen, also Vorsicht, Vorsicht, das ist nicht der Weg. Schaut euch mal das Kind an. Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr überhaupt nicht in der Nachfolge stehen, ins Himmelreich kommen. Und dann kommt es hier in Vers 49 von Lukas 9, da fing Johannes an und sprach, Meister, wir sahen einen, der trieb böse Geister aus in deinem Namen. Und was taten wir? Wir wehrten ihm, denn er folgt dir nicht nach mit uns. Haben wir doch richtig gemacht, ne? Das war dann guter Eifer. Jesus sprach zu ihm, wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Johannes, das war ein falscher Eifer. Kümmer dich nicht darum, sondern bleib einfach bei mir. Das genügt. Merken wir, da sind so Dimensionen drin, wir schauen ja immer gerne, was der andere macht. Und eine Gemeinde schaut zur anderen Gemeinde, was die andere Gemeinde macht. kümmere dich nicht darum. Bleibe du beim Herrn. Dein Eifer führt dich sonst von der Zentrale weg. Die Zentrale ist Jesus, da wo du stehst. Nicht der andere Bruder, nicht die Schwester, nicht die andere Gemeinde, sondern Jesus ist die Zentrale. Darum kümmere dich. Ja, was wehre ihm nicht? Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Und so ging es dann weiter, dass Jesus ja Richtung Jerusalem ging und kam durch den Ort der Samariter. Dabei gab es sich, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter im Herberge zu bereiten. Die nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hat nach Jerusalem. Als aber das seine Jünger, Jakobus und Johannes war auch wieder dabei, sahen, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Wunderbarer Eifer für den Herrn. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht. Wisset ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Er wies sie zurecht. Das ist ein Eifer, der euch vom Zentrum wegführt. Wenn ihr die anderen, die nicht so wandeln, wie ihr glaubt, dass man wandeln soll, gleich verurteilt, tötet und ausgrenzt. Dann geht ihr vom Zentrum weg. Bleibt ihr bei Jesus. Ich denke so immer an die Worte, die ich dann mal in einer Predigt auch von Wim Malke gehört habe. Ich weiß nicht, ob er das von anderen übernommen hat oder auch selber so geäußert hat, dass er erzählte davon, dass dann eine Schwester kam und auch andere immer wieder kamen und sagten, ach, bei mir in der Gemeinde, da ist alles tot. Und dann sagt er, schade, dass sie tot sind. Wenn sie nämlich leben würden, dann würden sie Leben verbreiten. Schade, dass sie tot sind. Ja, also er nahm diese Aussage, diesen Eifer der Beurteilung gar nicht an. Alle sind tot. Ja, was ist denn mit ihnen? Sind sie tot? Kümmern Sie sich doch mal um Ihr Leben, ob Sie leben. Denn wenn Sie leben, dann werden Sie auch Leben verbreiten. Ja, das ist genau dies. Und so gibt es viele Dinge im Reiche Gottes und die Philipper waren da auch gefährdet und alle sind gefährdet, etwas zu beobachten im Eifer für Jesus, was einen aber dann trennt vom Zentrum, von Jesus selbst, von der persönlichen Nachfolge. Die Gemeinde zu Philippi war also nicht nur durch Lauheit gefährdet, Lauheit, die ja aufkommen kann, wenn der Druck von außen so groß ist, man resigniert. Unser Bruder hat es ja eben auch gesagt, da gibt es diese Anfechtungen im Alltag nicht, die uns dann signalisieren, es hat ja keinen Zweck, hört ja sowieso keiner mehr und so fort. Ja. Da kann man in die Lauheit zurückfallen, in das einfache, normale Leben. Nicht nur dadurch waren sie gefährdet, sondern sie waren auch gefährdet im Lauf des Glaubens durch gesetzliche Lehrer. Lehrer, die ihnen immer wieder sagten, du musst die Form aufnehmen, jene Satzung halten, damit du selig wirst. Wir haben das ja schon gelesen. Lehren, die letztlich doch überhaupt keinen Frieden im Herzen schaffen und somit auch keine Lebensverkündigung hervorbringen. Satzungen und Formen bringen nie Frieden ins Herz, sondern nur die Gemeinschaft mit Jesus. Und nur die Gemeinschaft mit Jesus fördert das eigentliche Leben. Paulus zeigte das auch anhand seines Lebens auf. Des früheren und dann auch später, als er gläubig wurde, was er alles so getan hat, äußerlich, was ihm aber nicht letztlich den Gewinn brachte. Er hatte eine gewisse gute äußere Haltung. Er hatte viele gute Handlungen. Er hatte augenscheinlich gute Voraussetzungen, ein gottgefälliger Mensch, ein gottgefälliges Leben zu führen und ein solcher Mensch zu sein. Aber all diese Vorzüge, sagt er, gereichten ihm nicht zum Frieden. Nicht zum Frieden. Und das ist ja das Höchste. Das ist ja das Höchste. Herzensfrieden. Es kommt ja gar nicht darauf an, in welcher äußeren Erscheinung zunächst ein Mensch auftritt, sondern zuerst kommt es darauf an, ob er Frieden hat im Herzen. Und das andere kommt danach. Das äußere Leben wird von innen her geprägt. Man kann nie das Innenleben von außen her prägen. Ja, man kann außen sehr keusch sein und innen ganz unkeusch. Aber ist man innen keusch, wirkt sich das auch nach außen schrittweise aus. Ja? Das ist ganz umgekehrt und Paulus sagt, es hat ihm letztlich nicht geholfen. Es hat ihm nicht zum Frieden der Seele gereicht. Er kam nicht in den Zustand der Vergebung der Sünden, in das Bewusstsein, ich gehöre wirklich zu Gott. Erst als Jesus Christus in sein Leben trat, das Lamm Gottes, das durch das Blut, vergossene Blut, die Schuld getilgt hat, da kam er erst zum Frieden. Um diesen Philippern das neu vors Herz zu stellen, zeigte er, was er denn alles gewesen ist und in welchen Lehren er sich bewegt hat. Er zählte auf, was sein Leben alles begleitet hat, was er große Vorzüge waren, wenn man das sagen konnte, innerhalb des Volkes Israel. Zum Beispiel, er war am 8. Tag beschnitten. Ja, war denn das was Besonderes? Äußerst besonders. Denn diese Tatsache zeigte, dass er in den Bund mit Gott getreten ist. Und niemand, der nicht beschnitten war, also keiner, der unbeschnitten war, konnte in diesen Bund mit Gott treten. Und es steht ja geschrieben in 1. Mose 17, dass es ein Auftrag Gottes war, diesen Bund und das Bundeszeichen an sich vollführen zu lassen. Wer dieses nicht hatte, gehörte einfach nicht in den Bund mit Gott, in die Gemeinschaft mit Gott. Welch ein Vorzug. Ich lese da mal Vers 10 bis 12. Das aber ist mein Bund, 1. Mose 17, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden, das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Und wenn dieser Bund nicht gehalten wurde, dann gehörte man einfach nicht zum Volke Israel. Das heißt, Gott redete mit diesem Menschen nicht. Also er sagt, ich war dabei. Welch ein Vorzug, ich war beschnitten. Ich hatte das Zeichen des Bundes. Und ein zweites, ich bin aus dem Volke Israel. Ja, was ist das nun was für Besonderes? Im Römerbrief schreibt er, das ist was Besonderes. In Römer 3, 1 bis 2. Denn Gott redete mit diesem Volk, mit keinem anderen. Also er sagt, schaut, ich gehöre zu dem Volk, zu dem Gott redete. Bin ich da nicht schon gut und besonders? Zu den anderen hat Gott nicht geredet. Und die großen Verheißungen, die wurden alle dem Volke Israel gegeben, dem Volk, zu dem ich gehört. In Römer 9, 4 bis 5 geht das da auch diesbezüglich weiter. Es ist das einzige Volk, was ausgesucht worden ist von Gott, zu dem er reden wollte. 5. Mose 7, 6 bis 8, ein kleines Volk. Er hat es einfach gerufen. Und Paulus sagt, schaut, ich bin aus diesem Volk. Welch ein Vorzug, ich kann mich rühmen. Ich kann sagen, ich bin beschnitten, ich gehöre zu dem Volk, ich bin in diesem Bund. Und dann noch ein drittes, er zählt ja so vieles auf, so viele Vorzüge. Und sagt, ich komme sogar aus dem Stamm Benjamin. Ja, was ist denn das nun wieder für ein Vorzug? Er konnte sich rühmen, aus diesem Stamm hervorgehen zu können, aus dem der erste König berufen worden ist. Saul. Gott hat diesen Saul berufen. Nicht nur, dass Israel einen König wünschte, sondern Gott hat ihn berufen. Nicht das Volk hat ihn berufen. Gott hat den Saul berufen. Erste König in Israel. Da komme ich her. Stamm Benjamin. Kleinste Stamm. Aber geliebter Stamm. Es ist ja der 12. Sohn Jakobs gewesen, und der zweite Sohn Rahels. Und in dem Segen, der über diesem Stamm ausgesprochen wird, 5. Mose 33, 12, heißt es, das ist der geliebte Stamm. Da komme ich her, also kann ich mir schon was drauf einbilden, dass ich da rauskomme. Welch ein Vorzug, bin doch gesegnet, nicht wahr? Ich bin doch eigentlich schon gut dran. Und außerdem, dieser Stamm Benjamin war zu einem Teil angegliedert an den Stamm Juda bei Jerusalem. Also näher geht's ja fast gar nicht. Welch eine Herrlichkeit, was fehlt mir denn da noch? Habe ich da nicht schon viel gewonnen? Dann bin ich noch ein Hebräer von Hebräern. Obwohl sein Vater auch die römische Staatsangehörigkeit hat, war er doch ein Jude und seine Mutter. Und er kam tatsächlich von jüdischen Eltern, also von hebräischen Eltern. Er war also rein, auch darin, er war nicht vermischt mit irgendwelchen anderen Volksgruppen. Er blieb also rein, sauber, immer in diesem Bund mit Gott. Und das war ja nicht selbstverständlich. Es gab ja auch viele Mischehen. Wir wissen ja auch von Timotheus, da war der Vater Grieche, die Mutter war jüdisch. Ja, aber er sagt, ich bin ein Hebräer von Hebräern. Also welch ein Vorzug, müssten doch alle achten. Dann bin ich sogar noch ein Pharisäer. Das ist auch ein Vorzug. Denn zu den Pharisäern blickte man normalerweise auf. Denn die kannten das Gesetz genau. Sie versuchten es auch auszulegen, deutlich zu machen, was es bedeutet. Sie waren die angesehenen Leute, sie waren die Strenggläubigen, auf die man sich, wenn man eine Auskunft haben wollte, verlassen wollte und konnte. Ja, die strengste Sekte dieser Gruppe der Pharisäer, der gehört er an. Einer zu den treuesten, zu denen gehörte er, nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat und im besten Verständnis. Also man könnte ja schon fast hier aufhören und sagen, wie vollkommen ist der? Was braucht er eigentlich nicht noch? Ja, dem fehlt ja offenbar gar nichts. Und dann setzt er noch hinzu, ja und ein Eiferer war ich noch dazu, der beste Eiferer. Ich habe nicht nur geeifert, die Gebote einzuhalten, sondern genau aufgepasst, dass auch die anderen die Gebote einhalten. Und da habe ich doch Leute gesehen, die das erste Gebot übertreten haben. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Die nannten sich Christen. Na, und die habe ich erst recht verfolgt. Ja, ich war ein Eiferer, Verfolger der Gemeinde. Das ist doch lobenswert, keinen Gotteslästerer zu dulden. Dann in der Gerechtigkeit, das setzt er noch hinzu, da war ich nach dem Gesetz unsträflich. Ihr könnt die anderen Leute fragen. Ich habe alles eingehalten, so wie man es verstand, so wie man es erklären konnte, habe ich alles gemacht. Wir merken, da gab es ja auch diesen reichen Jüngling, der wurde auch von Jesus abgefragt. Kennst du die Gebote? Alles gemacht, alles gut. Also eigentlich fehlt mir nichts. Und doch im tiefsten Herzen merke ich, so hundertprozentig stimmt's nicht. Irgendwo fehlt was. Was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ja, wir merken, hier ist ein gewisser Eifer um Gott vorhanden. Aber das Eigentliche wird dadurch nicht gewonnen. Nicht gewonnen. In der Gerechtigkeit, ja, betrachtet unsträflich. Auch zählte der Apostel Paulus dann auf, was er so als Christ alles getan hat, in 2. Korinther 11, was er so erlebt hat. Das möchte ich mal auch noch dazu lesen. 2. Korinther 11, 18, dann 22. Zum Ersten. 2. Korinther 11, ja, habe ich 1. Korinther 11 gesagt, 2. Korinther 11, ja. Da viele sich rühmen nach dem Fleisch, will ich mich auch rühmen, denn ihr ertragt ja gerne die Narren, die ihr klug seid. Das könnte man auch in unsere Zeit bringen. Oftmals ist es so, man verträgt gerne die Narren, die so ihr Glaubensleben so nach draußen sein, was sie alles tun, was sie alles machen und so. Ja, das ist närrisch. Aber das hört man ganz gerne, weil man sich dann selber dahinter auch verstecken kann. Man wird nicht herausgefordert. Wenn aber jemand sagt, suche die Gemeinschaft mit Jesus allein, oh, dann muss ich mich ja doch überprüfen. Ja, das ist dann unangenehm. Ihr liebt ja gern die Narren. Deswegen rühme ich mich da also auch mal ein bisschen, sagt Paulus, und zeige euch mal vor, was ich getan habe. Wo einer kühn ist, ich rede in Torheit, ich bin auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's viel mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden. In Gefahr in den Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe, in Arbeit, in viel Wachen, in Hungern, in Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und außer, was sich sonst noch zuträgt, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für allen Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht, wenn ich mich denn rühmen soll? Will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater des Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und dann spricht er da noch weiter, was da in Damaskus alles geschehen ist. Er sagt also, wenn es um das Rühmen geht, könnte ich das ja auch. Aber in all dem bin ich nicht gerechtfertigt. In all dem habe ich nicht den Frieden, sondern nur durch die Beziehung zum Herrn. Eifern ist gut, wenn es um das wirklich Gute geht. Aber ein Eifer, der sich entfernt von der Gemeinschaft mit Jesus allein, ist ein falscher Eifer und ein schlechter Gewinn. Paulus hat das ja nur aufgezählt, weil andere sich gerühmt haben, das und das zu sein. Und er sagte dann eben, ich rede töricht, ich bin's ja auch, bloß ich rede nicht immer davon. Denn das ist nicht der richtige Eifer, wenn man das deutlich machen will und vielleicht andere dazu auch noch einlädt, dasselbe zu tun. Die Gefahr liegt einfach immer in der Luft und auch bei den Philippern. Alles ist nichts nütze, was man auch tut, und was man aufzählen kann, wenn dadurch Jesus Christus aus dem Zentrum des Glaubens und des eigentlichen Gottesdienstes verdrängt würde. Der eigentliche Gottesdienst findet in der Gemeinschaft mit dem Herrn statt. Das ist Dienen vor ihm. Das andere, auch die Versammlung, nennen wir ja Gottesdienst, aber oft ist es kein Gott dienen, sondern man dient sich dann selbst. Gottesdienst ist das, dass man vor dem Herrn bleibt. Herr, was willst du, dass ich tun soll? An Timotheus schrieb Paulus deshalb in 1. Timotheus 4, Vers 8, die leibliche Übung, also im äußeren Eifer, ist wenig Nütze. Aber die Gottseligkeit, die ist in allen Dingen Nütze. Das ist vorrangig, die Gottseligkeit, die Freude im Herrn, der Friede in ihm, die Gewissheit der Vergebung der Schuld, seine Liebe, sich von seiner Liebe zu umsorgen. Ach, wir Menschen, ja, wir sind ja oft so auf den Niederungen der Menschlichkeit angesiedelt. Wenn wir von Liebe sprechen, meinen wir oft die Zuwendung des Menschen zu uns. Und die Zuwendung ist ja des Menschen zu uns ist ja so begrenzt, dass es nur am Anfangsstadium wie Liebe aussieht. Danach kriegen wir Nackenschläge. Warum? Weil der andere das nicht will? Doch, er will. Aber er kann doch nicht. Er kann uns nicht so lieben, dass nichts Schadhaftes rüberkommt. Ja, Liebe kann ja vom Menschen zum Menschen auch sehr erdrückend sein, so Art besitzergreifend, sehr furchtbar. Aber nur Gott gibt diese Liebe. Wenn wir uns von ihm umsorgen lassen, dann haben wir die höchste Geborgenheit, die es überhaupt gibt. Das ist Gewinn. Leibliche Übung ist wenig nütz, aber die Gottseligkeit, umsorgt werden vom Herrn, das ist alle Dinge Nütze. Jesus allein genügt zur lebendigen Hoffnung und zum Leben in dieser Welt. Ihm dürfen wir täglich bitten um seinen Segen, um sein Geleit, um seine Führung, seine Entscheidung. Und wir werden darin gesichert sein. Ich komme nochmal zurück zu diesem Bild, auch hier der Ehe. Es ist ja wichtig, dass die Eheleute auch zusammenstehen und dass sie einander ergänzen und ihre Aufgaben jeweils wahrnehmen. Aber auch hier gilt das Wort, was die Apostel dem Hohen Rat entgegen sagten: Soll man nicht Gott mehr gehorchen als den Menschen? Das gilt auch in Ehe und Familie. Soll nicht der Ehepartner mehr Gott gehorchen als dem anderen? Denn nur dann, wenn er Gott gehorcht, allein, kann er dem anderen auch recht dienen. Sonst dient der Mensch nur Mensch. Und das kommt nie letztlich gut. Jesus allein genügt. Ihn dürfen wir um Führung bitten, ihn um seine Entscheidung. Und dort werden wir sicher sein. Der Apostel sagte darum: Was mir Gewinn war oder als Gewinn erschien, habe ich um Christi willen als Schaden geachtet. Also eigentlich sah es ja aus wie Gewinn und er konnte damit vor den Menschen auftrumpfen, nicht? Was er alles ist und gemacht hat, war eigentlich auch gut. War ja befohlen im alten Bund, die Beschneidung, auf das Wort vom Sinai zu hören und so weiter. Es zu beachten, war ja auch gut. Aber Jesus zu haben, ist besser. Deswegen achte ich das alles als Schaden gegen die Erkenntnis Christi. Wenn die Erkenntnis Christi mir zugunsten der äußeren Dinge verloren geht, dann bin ich auch ein Verlorener. Das wollte der Apostel Paulus sagen und er gab den Philippern damit ein Signal: Achtet darauf, wer was euch bringt, wer was von euch verlangt. Hört nur auf die, die euch immer wieder sagen, dass die Gemeinschaft mit Jesus und seine Erkenntnis das einzig Große und Wahre ist. Jesus zu haben, heißt nämlich, alles zu haben. Denn er weiß mehr als alle Menschen. Darum brauchen wir sein Wissen. Wir brauchen sein Handeln, seine Führung und nicht das der Gesetzesausleger. So steht's auch in Jesaja 55 vom Wort Gottes, von der Souveränität des Wortes Gottes, das durch den Heiligen Geist in unserem Leben verklärt wird. Und wir haben ja von dieser wunderbaren Freiheit schon gesprochen in diesen Tagen, die wir festhalten sollen. Jeder kriegt sein eigenes Wort Gottes. Wir vertrauen uns ja manchmal den Menschen an, nicht? Wir wollen das Wort Gottes von den Menschen hören. Das ist auch schon einfacher. Können wir uns besser einordnen. Nein, jeder soll sein eigenes Wort Gottes suchen und kriegen. Denn nur das, was er bekommt, fördert sein Leben. Weil Gott ja immer individuell fördert. Er fördert mein Leben nicht mit den Worten, die er zu Rainer sagt. Und umgekehrt auch nicht. Denn wir haben unterschiedliche Lebensaufgaben im Alltag. Deswegen brauche ich mein Wort Gottes und er braucht sein Wort Gottes. Er braucht die Rede Gottes für sich, ich brauche sie für mich. Und wir werden dann beide sagen: Wunderbar, dass Gott zu uns geredet hat. Wir werden uns gemeinsam freuen, aber jeder hat seine eigene Rede. Weil nur diese Rede Gottes, diese Gemeinschaft zum wirklichen Ziel führt. Jesaja 55, Vers 9, dieses bekannte Wort. Ich lese schon mal Vers 8. Meine Gedanken, spricht der Herr, sind ja gar nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher und eure Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen zu säen gibt und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Mund geht, auch sein. Dieses Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich sende. Also, das, was Jesus zu mir redet, dieses Wort, das wird etwas ausrichten. Das wird etwas vollführen, wodurch auch ich froh werde. Darum brauchen wir diese Individualbeziehung zu Jesus. Und die Gesetzeslehrer wollten den Eifer für Gott, den Gesetzeseifer, über diese individuelle Lehre Jesu im Herzen des Einzelnen setzen. Und das ist kein Gewinn, das ist Verlust. Und an solch einem Verlust, dass wir ihn haben, arbeitet der Widersacher fieberhaft. Fieberhaft. Er will, dass alle Christen sich nur in einem äußeren Eifer bewegen. Dann kommt nämlich nicht mehr das Wort, was sie hören sollen von Gott, zum Zuge und zur Frucht. Denn nur diese Anweisung Gottes richtet aus, was Gott gefällt. Es kommt nicht leer wieder zu ihm zurück. Und das muss verhindert werden, dass jeder eine eigene Ansprache Jesu empfängt. Er soll ruhig eifern für den Herrn. Viel machen, ja. Aber bloß nicht auf die Stimme Gottes hören für die besondere Situation seines Alltags. Für die besondere Situation und den Platz, wo er steht. Und das ist wichtig. Und die Philipper sollten das merken. Sie sollen sich nicht abhängig machen von den Lehren des Verhaltens, wie sie sich äußerlich verhalten sollen, sondern es geht darum, wie ich mich innerlich verhalte zum Herrn. Dann wird auch das äußere Verhalten so geprägt, dass das Wort nicht leer wieder zu Gott zurückkommt, sondern der Herr sagt, ei, du frommer Knecht, geh ein zu des Herrn Freude, Frucht hast du gebracht. Ich war nackt, du hast mich bekleidet. Wieso? Ja, du hast auf mein Wort gehört. Und das kam nicht leer zurück. Ich hab's gesehen. Ich hatte Hunger, du hast mich gespeist. Ich war gefangen, du hast mich besucht. Ja, ich war krank und du hast mich nicht übersehen, du bist gekommen. Wo, wann? Ja, mein Wort war doch in dir. Das kam nicht leer zurück. Verstehen wir? Sie wussten gar nicht mal so richtig, dass sie was Ruhmvolles getan haben und taten doch das Richtige, weil sie individuell geleitet waren von ihrem Heiland. Und in ihren Handlungen spiegelte sich für sie vielleicht unbewusst, aber für andere wirkungsvoll und zu Gottes Ehre der Wille Gottes wieder. Das brauchen wir als Kinder Gottes. Und wenn wir dann zusammenkommen, mit einem Munde Gott loben, hat jeder in Wahrheit ein Loblied über das im Herzen, was er erlebt hat. Der andere hat was anderes mit Gott erlebt, alle haben was mit Gott erlebt. Und es hört sich an, als ob sie alle dasselbe erlebt haben, wenn sie ein gemeinsames Loblied singen. Und doch haben sie Unterschiedliches zur Ehre Gottes erlebt. Das ist die Freiheit, die auch Kinder Gottes untereinander haben. Und die müssen wir uns geben und erhalten. Wir dürfen nicht die Christen aneinander ketten. Und im Maßregeln, du hast so zu sein, damit ich mit dir gut auskommen kann. Nein, freigeben. Lass dich vom Herrn beschenken. Schau nicht auf mich, mach dich nicht von mir abhängig. Mach dich von Jesus abhängig. Das ist Leben, das ist Gewinn. Denn der Herr sagt auch in Johannes 6, Vers 63, was macht lebendig, wo gewinnt man was? Der Geist ist es, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, sind Geist und sind Leben, die ich rede. Nur das macht lebendig, das ist Gewinn. Hier verstehen wir, wenn der Apostel Paulus sagt, nicht, das habe ich alles geübt und gemacht, aber es ist nicht Gewinn. Ich achte es sogar als Schaden, obwohl es augenscheinlich gut aussieht, als Schaden gegen die Erkenntnis in Jesus Christus. Die ist wirklich Gewinn, die bedeutet Leben. Allein also die Beziehung zum Herrn im Heiligen Geist sollte die Philipper auf dem Weg des Glaubens durch die Zeit festigen und bleiben lassen. Aus dieser Gemeinschaft sollte ihnen Freude erwachsen, trotz der äußeren Anfechtung. Freude, Zuversicht, Hoffnung erwachsen, Gewissheit der Sündenvergebung bleiben und ein stetiges Vertrauen in die Führungen Gottes erhalten. Wir wissen ja auch und merken das auch in der Seelsorge oftmals, wie der Satan auch daran arbeitet, gerade die Gewissheit der Sündenvergebung dem Gläubigen zu nehmen. Er liegt dann immer wieder am Boden, ach, wie schlecht er ist und was er falsch gemacht hat. Und während er so redet, kann er überhaupt keine Glaubensschritte tun. Er ist immer isoliert, blockiert. Das ist ein Werk des Feindes. Ein Werk des Feindes. Wir sollen aber in der Verbindung mit Jesus bleiben, damit wir auch in der Gewissheit der Sündenvergebung bleiben. Mir sind alle meine Sünden vergeben. Ich bin vollkommen gerecht in Jesus Christus. Das soll uns begleiten und das erhält die Freiheit in uns und das Vertrauen in jede Wegführung des lebendigen Gottes. Es ist dann keine Last mehr, die Nachfolge Jesu, sondern eine Lust, eine Freude am Evangelium. Nicht die Einhaltung einer gesetzlichen Form und dadurch Erlangung der Gerechtigkeit ist gefordert, sondern die Freiheit in Christus, der uns wirklich befreit hat von der Macht der Finsternis. Und dadurch wird freigesetzt die Liebe zum Nächsten. Die Nächsten kann man nur aus der Freiheit lieben. Wenn man selber unfrei ist, kann man ihn nicht lieben. Und da kann man üben, so viel man will. Das kann man auch versuchen, mit Geschenken irgendwo zu deuten. Ich liebe dich. Hilft überhaupt nicht. Ist ja doch bloß eine Blume. Ist ja doch bloß ein Geschenk. Ja? Manchmal macht man auch Geschenke aus schlechtem Gewissen. Ja? Dann bringt man schnell der Frau eine Blume mit, weil man schlechtes Gewissen hatte. Ja? Hat er irgendwo nicht gut geredet. Ja? Nein, das ist nicht die Freiheit. Wir sollen aus der Freiheit, aus der Freude den Nächsten lieben. Und dann ist es auch wirklich die Liebe. Die Gewissheit im Herzen, dass Jesus uns festhält, alles in allem erfüllt. Dieser Gewinn zum Leben muss allen anderen Gewinnen vorgezogen werden. Denn nur dieser Gewinn in Christus führt uns nicht nur durch die Zeit, sondern auch Himmel an. Es ist die überschwängliche, das Wort überschwänglich heißt, unbegreifliche, größer als wir denken, unbegreifliche Erkenntnis Gottes, was richtig und was falsch ist. Wir können ihn nicht ausforschen, wir können es oft gar nicht verstehen, wir hängen uns einfach nur ein und gehen mit. Und werden mit dieser unbegreiflichen, überschwänglichen Erkenntnis Schritt für Schritt durch die Zeit geführt. Das ist Glaubenskampf, das ist Glaubensarbeit. Glaubenskampf ist nicht gegen das Böse in der Welt zu kämpfen. Glaubenskampf ist dort zu bleiben, bei Jesus. Festzuhalten, sich nicht trennen zu lassen. Und das wollte nicht nur den Paulus den Philippern gesagt werden, das muss auch uns gesagt werden.